Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, wie das angekündigt worden ist, wir haben über das Thema Weisheit geredet in meinen letzten zwei Predigten und ein sehr heikles Thema, Weisheit zu haben für unser Leben. Und ich habe oft den Eindruck, dass das irgendwie unseren Händen entgleitet, dass die Weisheit sehr zurückhaltend ist und kann nur bei dem Menschen bleiben, der völlig Jesus Christus ergeben ist und nur nach ihm sucht und nicht sich selber in diesem Leben durchsetzt und sein eigenes Leben durchführen will. Wir haben die Schriftlesung gehört, dass der Anfang der Weisheit ist, Gott zu fürchten. Gott seinen Platz in meinem und deinem Leben zu geben, sonst gibt es keine Weisheit, sonst rauschen wir an dem Schöpfer des Lebens vorbei und setzen unser Leben in den Sand. Glücklich. Glücklich ist der Mensch, der im Mittelpunkt des Willen Gottes steht und sagt, Herr, Allmächtiger Jesus Christus, ich gehöre dir und ich habe erfahren, wie du mich glücklich machen kannst und ich möchte, dass mein Leben allein dir gehört und für dich ist. Ich lese zu diesem Thema heute aus dem Jakobusbrief, Kapitel 3 im Neuen Testament. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel, aus einem guten Lebensstil, seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, eine sinnliche, eine teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Echte Weisheit in unserem Alltag als Christen, im Umgang miteinander, im Umgang auch mit unseren Mitmenschen, als Nachbarn, Kollegen. Weisheit, diese sanftmütige Weisheit, wie wir mit Menschen umgehen. Und damit wir diesen Gedankengang von dem Apostel Jakobus, das ist der Halbbruder des Herrn Jesus Christus, er hat durch sein Leben mit ihm in der Familie, 30 Jahre etwa, ihn beobachtet, hat er einiges gelernt. Das merkt man in seinem Brief, wie viel, wie das sich wiederholt, die Gedanken zum Beispiel der Bergpredigt in seinem Brief. Ich möchte jetzt diesen Text durch drei Punkte, durch drei Schritte erläutern. Die erste Frage, wer ist weise? Wer ist weise? Zweitens, die gefälschte Weisheit. Es gibt eine Fälschung von wertvollen Dingen. Zweitens, die gefälschte Weisheit. Und drittens, die echte Weisheit. Wer ist weise unter euch? Wer ist weise und verständig unter euch, er zeige aus dem guten Wandel, aus seinem guten Lebensstil, seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wer ist weise unter uns? Eine persönliche, direkte Frage, die wir innerlich in unserem Herzen beantworten sollen. Wer ist weise und verständig? Wie beantwortest du diese Frage für dich selbst? Und die Frage ist deine Einschätzung Richtig. Wird Gott sie bejahen? Oder ist das meine Einbildung, dass ich denke, dass ich weise bin? Ja, und ohne Frage, es ist so, es liegt in unserem Herzen, dass wir alle ausnahmslos weise und verständig sein wollen. Eigentlich der Mensch seit seiner Erschaffung hat immer gesucht nach Weisheit und Verständnis. In der Antike, die Völker haben Weisheitsbücher gehabt, Weisheitsliteratur. In den Kulturzentren wie Mesopotamien, Ägypten und auch in Israel. Und unsere Bibel enthält die sogenannten Weisheitsbücher, die uns etwas von dieser Weisheit in unserem Alltag beibringen wollen, wie das Buch Hiob, das Buch der Sprüche und das Buch des Predigers. Auch heute wollen wir Weisheit. Man denke nur an die Bildung, an die Mühe, die in unsere Bildung, Ausbildung, Fortbildung eingesteckt werden, damit wir überhaupt uns in dieser Welt behaupten können, unser Lebensunterhalt verdienen können. Und das ist nicht so einfach. Und ich denke, wir haben alle gemerkt, dass Weisheit entgleitet unseren Händen und Fingern. Das ist nicht so einfach mit der Weisheit, wie wir das gerne hätten. Auf einen Knopf drücken und dann läuft alles automatisch. Und es ist so, jetzt beachten wir das, das ist genau so, dass der Mensch, nachdem er geschaffen worden ist, weil er Weisheit suchte, unabhängig von Gott zwar, ist in die riesige Katastrophe Sünde hineingefallen. Und das ist nicht nur früher. Das beschreibt, liebe Freunde, liebe Gemeinde, unser Leben heute in der Welt. Wir Christen und auch die Nichtchristen, dass wir in diesem Gefängnis gefangen sind, unter diesem Sklavenhändler, die Sünde, die in uns lebt, wohnt und uns weg von Gott und uns veranlasst, Dinge zu tun, von denen wir wissen, dass sie nicht in Ordnung sind. Und Weisheit ist nicht nur Wissen, Intelligenz, Cleverness, die Fähigkeit, Erfahrung, dass wir unser Leben schön, dass wir erfolgreich sind in diesem Leben, das ist zu wenig. Und die Bibel meint mit Weisheit eine Gestaltung unseres Lebens unter der Herrschaft Gottes, dass er den Vorrang, dass Jesus Christus den Vorrang in unserem Leben, das klingt sehr geschmacklos oder ohne Bedeutung, aber nur in diesem Lebensstil können wir Freude erleben. Und diejenigen unter uns, die Zeiten, oft sind sie kurze Zeiten und nicht so oft, dass wir so erfüllt sind von Freude über diesen Jesus Christus, dass wir wissen, nur in ihm allein ist das Leben. Also Gott zu fürchten bedeutet, dass wir ihn lieben, nicht Angst vor ihm haben, sondern ihn zu lieben mit unserem ganzen Wesen, ihm seine Stellung als Gott geben. Und wir als Geschöpfe, als sterbliche und sündige Geschöpfe uns ihm unterordnen, uns fügen und tun, was er sagt. Wer ist weise und verständig unter uns? Und er sagt hier Jakobus, diese Person soll nicht viele Worte machen, sondern er soll zeigen, aus einem guten Lebensstil, aus der Gestaltung seines Lebens, soll er diese Weisheit, diese in ihr Sanftmut zeigen. Er hat das ja 30 Jahre an seinem Halbbruder erlebt. Er hat das gesehen. Natürlich hat er das damals nicht verstanden, aber nachdem er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, fing er an zu verstehen. Ein glaubwürdiger Lebensstil für uns als Christen. Ich weiß nicht, ob die Kollegen, Nachbarn von uns sagen als Christen, oh, Ich sehe, er hat einen glaubwürdigen Lebensstil. Oder wissen Sie überhaupt, dass wir Christen sind? Oder sagen, wenn er ein Christ und das tut, dann will ich von Gott und von Jesus Christus nichts wissen. Er soll seine guten Werke zeigen in Sanftmut der Weisheit. Es gibt viele Werke. Es gibt tote Werke, sagt die Bibel. Tote Werke stammen aus Menschen, die noch tot in Sünde sind. Und das ist das Schöne an dem Glauben an Jesus Christus, dass Jesus Christus, als er am Kreuz hing, seine letzten Worte waren: Es ist vollbracht. Er hat alles vollbracht aus Gnaden. Wir brauchen nur hineinkommen, unsere Augen dafür geöffnet werden, was er gemacht hat. Es heißt in Epheser 2, Kapitel 2, Vers 10, denn sein Werk sind wir in Christus Jesus, Gottes Werk sind wir in Jesus Christus, zu guten Werken, die Gott im Voraus bestellt hat, damit wir in ihnen leben sollen. Wir sind sein Werk. Der Christ ist eine neue Schöpfung. Gott hat nochmal an dem wahren Christen, echten Christen, er hat aus ihm eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung sehnt sich danach, nach diesem Leben mit Jesus Christus, ungestörten Leben, dass wir ihn lieben. Und wenn wir das geschmeckt haben, dann wollen wir nichts anderes. Sanftmut der Weisheit. Das ist die hervorstechendste Eigenschaft der Weisheit, ist die Sanftmut, Milde. Feinfühlig mit Menschen umzugehen. Nicht auf sie trampeln. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich empfinde, wenn ich zurückschaue auf mein Leben, wo ich sehr eifrig bin für Gott und ihn vertreten habe mit Worten, dass ich oft auf die Gefühle anderer unbewusst getrampelt habe und sie verletzt habe. Ich habe sie abgestoßen von Jesus Christus, anstatt dass ich sie anziehe, obwohl ich die Wahrheit gesagt habe. Dass man eine nicht verletzende, grobe, unempfindsame Art hat, sondern dass man weiß, der andere ist genauso wie ich, verletzbar, verwundbar. Das sind wir alle. Ich staune über Jesus Christus, wenn ich immer wieder nach Jahrzehnten lese, wie er mit Menschen umgegangen ist. Er sagte, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich staune darüber, wie er mit Feind und Freund umgegangen ist, wie mild er war, wie er wirklich, obwohl manchmal waren sie sehr verletzend zu ihm, schließlich landete er am Kreuz als Verbrecher, wie er wirklich das Gute haben wollte, auch wenn er sehr persönlich verletzt war. Die Weisheit ist mit der Wahrheit gekoppelt und mit der Gnade. Es ist nicht so, dass man Sanftmut ist, dass man nicht mehr die Wahrheit sagt. Wir müssen die Wahrheit sagen, aber wir müssen die Wahrheit in Liebe sagen. Und die Wahrheit, so wie es bei Jesus Christus war, die Wahrheit und die Gnade waren gekoppelt miteinander, die waren nicht zu trennen. Und wenn er die Wahrheit sagte, dann hatte er das mit der bestimmten Absicht gemacht, denn diejenige Person zu helfen und weiter zu bringen. Ich denke daran, wie er mit den Zöllern, mit dem Abschaum seiner Gesellschaft umgegangen ist, mit den Zöllern, mit den Huren umgegangen ist und ihnen ein neues Leben geschenkt hat. Wer ist weise und verständig unter uns? Er zeige aus seinem Leben, die Art, wie er ist, redet und mit Menschen umgeht, die Sanftmut dieser Weisheit durch gute Werke. Und damit wir das nicht mehr missverstehen, was Weisheit ist, erwähnt er, was Weisheit nicht ist. Es gibt eine gefälschte Weisheit. Für alle wertvollen Dinge in diesem Leben, sei es Geld, Kunstwerke oder irgendwelche anderen Diamanten, gibt es eine Fälschung. Und er will uns davor bewahren, dass wir nicht unser Leben verbringen mit einer gefälschten Weisheit und meinen, wir sind weise. Also, diese gefälschte Weisheit wird beschrieben durch ihren Inhalt, durch ihren Ursprung und durch ihre Auswirkung. Und er sagt hier im Vers 14, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Der Inhalt der Weisheit, der falschen Weisheit, ist gekoppelt mit Neid. Ich weiß nicht, ob das uns bewusst ist, wenn wir neidisch, ob wir vernehmen, dass wir überhaupt neidisch sein können auf andere. Was ist Neid? Schwer zu beschreiben, oder? Also ein Gefühl, eine Haltung, dass man dem anderen nicht das Gute gönnt. Und denkt, ich will es auch haben und ich will diese Person übertrumpfen. Darf ich mal fragen, wie empfindest du, was für Gefühle hast du, wenn du von dem Erfolg eines anderen, eines Kollegen, eines Mitgläubigen hörst? Hast du sofort ein unwohles Gefühl, dass du einfach, das juckt dir? Oder freust du dich? Wir können auch als Christen neidisch sein auf andere, die begabter, die gesegneter sind. Und wir müssen lernen als Christen, dass wir uns freuen über den Segen, den größeren Segen der anderen, auch wenn sie erfolgreicher sind. Es wird eine lustige Geschichte erzählt, aber die den Sachverhalt vom Neid ganz deutlich darstellt. In einer Stadt wohnte ein sehr neidischer und habsüchtiger, zwei Menschen, ein sehr neidischer Mensch und ein sehr habsüchtiger Mensch. Und der König wollte ihnen einen Wunsch erfüllen. Unter der Bedingung, dass was der Erste wählt, der Zweite darf das Doppelte davon haben. Und dabei wird zuerst der neidische Mensch angesprochen. Er soll wählen, was er möchte. Jetzt, das ist lustig, aber tragisch. Dieser neidische, sehr neidische Mensch kommt in Verlegenheit, in ein Dilemma, in eine Zwickmühle. Was will er sich erbitten? Er weiß, der andere bekommt das Doppelte. Wie würdest du wählen, wenn du an seiner Stelle wärst? Jetzt nach langem Überlegen und einer großen Verlegenheit, jetzt würde ich lachen, wünscht er sich, dass eins von seinen beiden Augen ausgestochen wird. Wir lachen darüber, aber ich denke, diese Geschichte zeigt, was Neid ist, dass man dem anderen nichts gönnt, sondern nur sich selbst, aber dem anderen nichts oder sogar Böses. Ja, manchmal ist unser Leben in der Gemeinde durch und auch als Christen durch solche Eigenschaften wie Neid und Habsucht geprägt. Man kann sich nicht freuen, wenn die Arbeit getan wird, es sei denn, dass man selber die erste Geige spielt. Es ist erstaunlich, Paulus erzählt an der Philippa-Gemeinde, erzählt er ihnen, dass einige, weil er im Gefängnis war, einige predigen Christus aus Neid. Erstaunlich. Was kann man machen? Man kann Christus predigen, weil das einem was bringt. Man steht im Mittelpunkt, wenn man predigt. Gefährlich, höchst gefährlich. Oder er sagt, manche predigen, damit sie ihm noch schaden. Das ist unglaublich, oder? Ich finde es erschütternd. Aber damit wir nicht uns erheben über jemanden, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, diese sündige Wesen ist in mir und in dir und wir sind alle ohne Ausnahme dazu fähig. Und der weise Salomo sagt, wer kann vor dem Neid bestehen? Und der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, weil sie neidisch sind und weil sie zanken miteinander, er sagt ihnen, ihr seid noch Babys in Christus. Zwar ist Neid zunächst versteckt in dem Herzen, ist unsichtbar, aber das macht sich bemerkbar in unserem Reden, unserem Verhalten und in unserem ganzen Leben. Er sagt hier, wenn ihr so Neid in eurem Herzen habt, dann rühmt euch und lügt nicht gegen die Wahrheit. Es ist so, dass Neid ruft zwischen menschlichen Konflikten und auch die Gemeinde ist natürlich davon nicht ausgeschlossen. Aus Neid und dann kommen alle diese Dinge. Denken wir an diesen habsüchtigen und neidischen Mensch. Und dann wird hier als zweite Eigenschaft dieser gefälschten Weisheit Eigennutz, Selbstsucht, Egoismus genannt. Das sind wir alle. Und es braucht eine göttliche Dimension, dass Gott eingreift in unserem Leben, dass wir das nicht nachgeben. Dass er uns befreit von diesem Gesetz der Sünde, die in uns steckt. Und lügt nicht, sagt der Jakobus, er wird fast rabiat, sehr klar in seinen Worten. Rühmt euch und lügt nicht gegen die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, liebe Brüder und Schwestern, die Wahrheit ist, wir müssen die Tatsachen akzeptieren, wenn ich neidisch bin. Dann ist der Weg der Befreiung, dass ich sage, Michel, du bist neidisch über X oder Y. Und dass wir sagen, Herr Jesus, vergib mir, ich bin neidisch. Eigentlich braucht niemand von uns neidisch zu sein, weil Gott hat genug für uns alle. Unvorstellbar. Und dann sehen wir hier der Ursprung der gefälschten Weisheit. Er sagt, dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, eine sinnliche, eine teuflische. Vielleicht sage ich das in einer anderen Übersetzung. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, von Gott, sondern eine irdische und dann eine seelische, eine psychische und eine dämonische Weisheit. Und er verwendet diese drei absteigenden Begriffe, irdisch, seelisch, dämonisch. Irdische Weisheit bedeutet, dass man nur irdisch diesseitig denkt, was man sieht, was man haben kann auf dieser Welt. Man denkt gar nicht daran, dass wir alle eines Tages, wenn der Herr nicht zurückkommt und wir entrückt werden, dass wir alle sterben müssen. Es ist sehr demütigend, aber Moses sagte, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Also der irdische Mensch hängt nur an diesen Sachen, was er hier sieht, diesseitig materiellen Sachen, das sind so wichtig, Ansehen, Ehre, Anerkennung. Paulus redet auch in dem Philipperbrief über diesen falschen Mitarbeitern, von denen er sagt wörtlich, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch ist und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Und er sagt zu den Kolosser, hebt eure Gedanken, lasst eure Gedanken heben von Jesus Christus, dass sie himmlisch sind. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Dass wir einfach lernen in unserem Alltag, in unserer Bibellese, dass wir ein Text, dass wir sinnen darüber, dass das uns begleitet während des Tages. Das wird unser Leben verändern. Und dann seelische Weisheit, sagt er. Das heißt, seelisch ist rein menschlich. Und Paulus sagt in der 1. Korintherbrief, dass der seelische Mensch absolut nichts von der Wirklichkeit Gott verdammt. Er versteht gar nichts. Er ist tot in Sünden. Er ist nicht zu einer neuen Schöpfung geworden. Und Jesus sagte, wir müssen von Neuem geboren werden, damit wir einfach in Beziehung zu Gott stehen. Und die dritte drastische Beschreibung, dämonisch. Dämonisch. Also ich weiß nicht, ich sage das so, es gab Engel. Satan war der größte und mächtigste und weiseste Engelwesen, das Gott geschaffen hat. Er ist gefallen und sehr viele Engel haben sich ihm angeschlossen in dieser Rebellion. Und er braucht keine Kunst zu haben, um mit uns in Verbindung zu sein, weil die Bibel sagt, seit dem Sündenfall, unsere Gedanken sind sehr mit dem Bösen verwandt. Also nach dem Sündenfall sagt Gott in 1. Mose Kapitel 6, als Gott sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde, hören wir die Worte, 1. Mose Kapitel 6, Vers 5, vielleicht können wir das mal nachlesen selbst. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanke seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Wie unvergleichlich und absolut ist der Fall des Menschen. Also der Apostel Jakobus hat den Inhalt, Ursprung dieser falschen Weisheit hier uns gezeigt und dann geht er auf die Auswirkungen dieser Weisheit, dieser falschen Weisheit im Vers 16, denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Eigennutz und Neid, da wo die herrschen, in meinem Leben, in deinem Leben, im Leben der Gemeinde, dann gibt es hier Zerrüttung, Unheil, Unordnung, Chaos, Tohu, Wabohu. Wirrwarr, Durcheinander, alles ist möglich. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, wir müssen alarmiert sein in unserem persönlichen Leben als Christen, wenn wir merken, dass ich neidisch und dass ich bin oder streitsüchtig oder den Ersten den Vorrang haben will in dem Leben, wenn ich andere auf die Seite verdränge. Ja, und schließlich geht er auf die echte Weisheit in den Versen 17 und 18. Die Weisheit von oben aber ist erstes rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Als erstes steht diese Reinheit, rein. Das ist eine Schlüsselposition. Das beeinflusst alles. Reinheit bedeutet, dass es nicht gemischt mit eigenen Interessen, Motiven und persönlichen Gewinn. Sie ist rein. Das ist ein zentrales für unser Leben als Christen, wenn wir reine Herzen haben. Jesus sagte, glücklich sind die, die reinen Herzen sind. Diese werden Gott schauen. Die anderen werden an Gott vorbeirauschen, auch wenn sie sehr fromm sind, äußerlich fromm sind. Und diese echte Weisheit ist friedvoll. Sie hat keine versteckte Agenda, persönliche Agenda. Sie lässt den Frieden Gottes in Meinungsunterschiede und Konflikten herrschen. Und dann weiter sagt er, die echte Weisheit ist freundlich, mild, freundlich, gütig. Vielleicht ein Wort zu dieses mild. dass sie nachgeben kann, nicht im schlechten Sinne, sondern im guten Sinne, dass sie sich korrigieren lassen kann. Liebe Brüder und Schwestern, ich sehe in unserem Leben als Christen diese Gefahr. Wir können sehr eifrig für Jesus Christus sein, aber nicht mehr erreichbar. Nicht mehr bereit, die Argumente, Einwände von anderen zu hören. Und die Weisheit von oben lässt sich was sagen, lässt sich überzeugen, wenn Argumente, gute Argumente, richtige Argumente präsentiert werden. Und dann schließlich, die Weisheit von oben ist voller Barmherzigkeit. Wir können als Christen sehr eifrig sein, dass wir unempfindsam, hart gegenüber anderen sind. So waren die Pharisäer. Das ist eine sehr ernste Sache. Wenn wir nicht barmherzig sind, wenn ich nicht bedenke, die anderen sind Menschen wie ich, sie haben ihre Fehler und Schuld und so weiter, aber Gott liebt sie und will mit ihnen barmherzig sein. Jesus besteht darauf, dass wir als Christen barmherzig mit anderen, die anderer Meinung sind, die uns verletzt haben, dass wir mit ihnen barmherzig umgehen. Jesus sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, geht hin und lernt, was Barmherzigkeit, Gott hat Gefallen an Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit, die Jesus mir zeigt, will auch in meinem Leben sehen gegenüber anderen. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Es gibt dieses Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht, Schalksknecht, sagt man, wo unterstrichen wird, wo Jesus unterstreicht, dass es nicht geht, dass ich unbarmherzig und nicht unversöhnlich und nicht vergeben kann. So in dem Kapitel vorher geht Jakobus darauf an. Er sagt, denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit, das Gericht Gottes wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und dann sagt er, unparteiisch. Ich will also, wer unparteiisch ist, will nicht seine eigene Meinung, seine Interessen vertreten. Er will die Fakten hören und dann kann er einfach beurteilen, was recht ist. Er buhlt nicht um die Gunst der anderen, will nicht sie gewinnen auf einer falschen Weise, indem er sie schmeichelt oder sie bevorzugt oder benachteiligt. Und dann ungeheuchelt, trägt keine Masken, verstellt sich nicht, schauspielt nicht, ist transparent, arbeitet nicht verdeckt wie die Geheimdienste in unserer Welt. Und zum Schluss das Leben eines Christen und eines anderen, jeden Menschen steht unter diesem unwiderruflichen Gesetz, dass was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Machen wir uns keine Illusion. Das heißt hier im Vers 18, die Frucht der Gerechtigkeit, aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Es gibt dieses Gesetz. Gott lässt sich nicht irren, nicht täuschen, nicht spotten. Irrt euch nicht, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer Frieden sät, wird die Frucht der Gerechtigkeit ernten. Wer ein Friedensstifter ist, der wird Sohn Gottes genannt, so wie Jesus Christus. Der ist der ältere Bruder. Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, ich hoffe, dass wir einen kleinen Einblick in diese gigantischen Thema gewonnen haben über Weisheit. Und ich möchte abschließen, indem ich ein Vers aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hosea, Kapitel 14, Vers 10 lesen. Wer ist weise, dass er dies versteht? Wer ist verständig, dass er es erkennt? Denn die Wege des Herrn sind gerade. Die Gerechten werden darauf gehen, die Abtrünnigen aber werden darauf stützen. Amen.